Lobe den Herrn, meine Seele. Und ich denke, das dürfen wir heute Morgen tun. Den Herrn loben und ihn preisen. Und ich hoffe, dass unsere Seele heute Morgen singt. Dass unsere Seele heute Morgen voll des Lobes und des Dankes ist für das, was Jesus für uns getan hat. Heute Morgen möchte ich Fortsetzung halten von dem, was ich das letzte Mal vor 14 Tagen angefangen habe im Johannesevangelium. Und heute Morgen ist das Thema, was möchte Jesus für dich und für mich sein in deinem und in meinem Leben? Und dazu lesen wir aus Johannes 2, die Verse 13 bis 25. Johannes 2, ja. Ich möchte aber ganz kurz anreißen über das, was vor diesem Ereignis geschehen ist. Wir lesen in Kapitel 2, es fängt an, über das erste Zeichen, das Jesus, oder das erste Wunder, das Jesus getan hat in der Hochzeit zu Kana. Und wir sehen hier Jesus als einen, der auf ein Fest ging, Jesus als einen, der auch gefällig war, der sehr gerne sich dort aufgehalten hat, da wo man gefeiert hat. Also darum seht ihr, es auch gut, man darf auch Feste feiern und da braucht man auch gar kein schlechtes Gewissen davon haben. Jesus hat auch Feste gefeiert und er hat sich wohlgefühlt, auch darin. Und wenn Jesus Christus Menschen einlädt, dass sie zu ihm kommen und ihn als Herrn des Lebens kennenlernen. Und das ist immer dann, wenn Jesus einem begegnet, dürfen wir ihn als Herrn der Herren, als König aller Könige kennenlernen. Wenn Jesus kommt, dann möchte er uns etwas zeigen. Und wenn wir dieses erste Wunder anschauen, dann ist es eigentlich schon ein Hammer. Denn manch einer hätte gedacht, Jesus kommt und das erste Zeichen, was er tut, ist vielleicht einen Kranken heilen. Menschen, ja, Lahme hat er gehend gemacht, Blinde hat er sehend gemacht, aber hier geschieht ein ganz anderes Wunder. Und das ist ein Hammer eigentlich. Das erste Zeichen war, er macht aus Wasser, was? Wein. Aus Wasser macht er Alkohol. Und er bringt das Alkohol zum Fließen. Und manch einer, der ärgert sich darüber, der andere freut sich darüber, und der andere ist erstaunt. Ja, und Jesus ist auf dem Fest und er feiert. Und das finde ich so stark. Er feiert. Und er sorgt dafür, dass der Wein nicht ausgeht. Ja, und er macht sogar einen guten Tropfen, würde man heute sagen. Das ist ein edler Tropfen, ein Wein, der sehr gut war. Besser als den, den man vorher serviert hatte. Aber ich möchte heute in diesem Text, wenn wir diesen betrachten, dass ich heute Morgen kein Freifahrschein für ungehemmten Alkoholkonsum. Das möchte ich ganz klar darstellen. Nicht, dass er sagt, der bringt dich da vorne über Alkohol. Das wollte ich damit nicht sagen. Es ist eine Einladung, und zwar eine Einladung von Jesus als den kennenzulernen, der Leben in Fülle bringt und ein Leben in Qualität hat. Und das möchte Jesus uns heute Morgen zeigen. Jesus macht nicht irgendeinen Wein, sondern er macht guten Wein, also Fülle und Qualität. Und was hier geschah, ist ja auch ein Ausdruck der Fülle, die wir in Christus haben. Und ein deutlicher Hinweis auf die Vollmacht und Autorität Jesus. Und immer da, wo Jesus hinkommt, hinterlässt er Spuren. Und das ist gut. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann hinterlässt er Spuren, hoffe ich doch zumindest, dass er Spuren hinterlassen hat in deinem Leben. Nur so als Vorgeschichte. Wir sehen hier einen Jesus, der gefällig ist und der feiert. Wenn wir nun aber in den Text hineingehen, den wir heute Morgen gelesen haben, ja, da sehen wir Jesus als jemanden, der auch ganz anders reagieren kann, der auch ganz anders auftritt. Und so gefällig und so schön und so feierlich, wie es gerade eben war, So unmissverständlich hart und radikal wird sein Verhalten, oder wird Jesu Verhalten im Tempel. Aber auch hier ist es eindeutig ein Zeichen seiner Leidenschaft oder auch ein Zeichen, das er hinterlässt. Wir sehen hier Jesus als einen, der sehr leidenschaftlich radikal sein kann. Und zwar, wenn es darum ging, um die Wurzel des Glaubens. Und wenn es darum ging, um die Beziehung zu Gott, seinem Vater. Und wir lesen hier, dass dieses Haus Gottes, dass dieser Tempel zu einem Kaufhaus, zu einem Marktplatz, in einer anderen Übersetzung heißt es zu einer Räuberhöhle geworden ist. Und Jesus nimmt sich die Zeit, er macht einen Strick und er bindet ihn. Und was macht er mit dieser Geißel oder mit diesem Strick oder mit diesem Seil? Müssen wir uns das bildlich vorstellen. Er vertreibt die Händler aus diesem Tempel, die Taubenverkäufer, die Geldwechsler, die ihre Rinder, ihre Schafe dort verkauft haben. Er vertreibt hier. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sich Jesus hier in dieser Situation so beliebt gemacht hat. Also, ich denke nicht. Da trat er als einer auf, der sich sehr unbeliebt gemacht hat. Aber weil ihn halt diese Sache, es hat ihn betrübt. Und aus dieser Betrübnis heraus war er leidenschaftlich. Und manchmal denke ich, wie viel Leidenschaft haben wir, wenn es darum geht, um die Sache Gottes? Wie betrübt sind wir oft, wenn Menschen, die mit uns leben, verloren gehen? Oder wenn sie Dinge tun, die Gott missfallen? Wie leidenschaftlich sind wir? Oder wie unbeliebt machen wir uns dann vielleicht auch manchmal bei Menschen, wenn es um die Sache Gottes geht? Er säubert den Tempel von den Händlern, die mit den Frommen Geschäfte gemacht haben. Und wir wissen, jeder hatte so dieses Bild von Messias. Er kommt, um uns aus der Knechtschaft der Römer zu befreien. Er kommt, um es den Römern heimzuzahlen. Und hier sehen wir etwas ganz anderes. Man meint, dass er kommt nach Jerusalem, um harte Worte gegen die Römer zu schicken, gegen die Römer zu sagen. Aber nein, weit gefehlt. Sein Zorn richtet sich hier gegen andere, gegen sein eigenes Volk. Stellen wir uns vor, oder stell dir mal vor, Jerusalem wäre heute Morgen dein Leben und Jesus kommt herein. Und wünschst du dir, dass er dein Leben von deinen Römern oder von deinen Belagerern befreit? Also sprich, in unserer Zeit, dass er sich von deinem Chef befreit, vielleicht von deinem Lehrer befreit, von deinen Freunden befreit, von denen, die es nicht gut mit dir meinen oder die dich ärgern oder die dir schlecht wollen. Wünschst du dir das auch, dass er in dein Leben kommt und dich von diesen Dingen befreit? Jesus kommt in dein Jerusalem heute Morgen. Aber erstaunlicherweise führt ihn sein Weg nicht zu anderen, zu deinen Belagerern, sondern er kommt in deinen Tempel. Er kommt in dein Herz, das er verändern möchte. Die Frage ist, was wird er heute Morgen in deinem und in meinem Herz finden? Ist dein Herz ausgerichtet? Ist dein Tempel ausgerichtet auf Gott? Oder ist es zu einem Kaufhaus verkommen, zu einem Marktplatz oder zu einer Räuberhöhle, in dem es um alle anderen Dinge geht, aber nicht um die Sache Gottes? Vielleicht um Karriere. Sind nicht Dinge, die schlecht sind, Karriere zu machen? Das sage ich nicht. Auch Geld ist nichts Schlechtes. Aber wenn es die einzigen Dinge sind in deinem Leben, die deinem Leben einen Wert ausmachen oder die zählen, dann läuft irgendetwas schief. In unserem Leben sollte es eigentlich um Gott gehen. Und auch so, wie wir hier Jesus auftreten sehen, sehen wir ganz deutlich, es ging Jesus hatte in seinem Herzen Schmerzen, weil es ihm wehtat, wie es, was aus seinem Haus, was aus diesem Tempel Gottes, aus diesem Haus Gottes geworden ist. Und es hat ihn bedauert, weil nicht der Tempel mehr hier diese Rolle spielen sollte, die sie eigentlich hatte, ein Gebetshaus zu sein. Nein. Und Jesus möchte heute Morgen in deinem Leben nicht keine Nebenrolle spielen, sondern er möchte in dein Herz heute Morgen kommen und er möchte es von Grund auf verändern dürfen. Und er sehnt sich heute Morgen danach, dir all das wegzunehmen, was deinem Herzen ist, was dein Herz belagert, was dein Herz schwer macht, was es herunterdrückt. Er möchte es wegnehmen. Er möchte dir diesen Ballast, den du vielleicht mit schon Jahrzehnte herumträgst, er möchte dich befreien davon. Aber wir müssen es ihm erlauben. Er sehnt sich danach. Er sehnt sich danach, dass diese Verbindung wiederhergestellt wird, wie es ursprünglich sein sollte. Und in manchen Augen ist das vielleicht radikal. Und manchmal muss Jesus sehr, sehr intensiv und sehr radikal vorgehen, wenn er unser Leben verändern möchte. Aber ich sage dir eins. Gott hat Gutes mit dir vor. Er will dich nicht bestrafen, er will dich nicht verletzen, weil er meint es gut mit dir. Und er möchte, dass du ein gestandener Mann und eine gestandene Frau Gottes wirst, die in ihrem Leben steht. Das möchte Gott heute Morgen. Es geht ihm heute Morgen um die Wurzel deines Lebens. Es geht ihm heute Morgen um deine Beziehung zu ihm, die sehr wichtig ist. Und ich wünsche mir und uns allen, dass er heute Morgen deinen und meinen Blick verändern kann, deine Sichtweise und meine Sichtweise, dass wir lernen, ja, dass du lernen kannst, auch für deine Belagerer zu beten und sie zu segnen, die um dich sind, die es nicht sehr gut mit dir meinen, die dich vielleicht verletzt haben. Bete für sie. Durch Christus veränderte Menschen können auf ihre Römer zutreten. Da habe ich ein Bild, wenn es denn kommt. Ja, man kann es schlecht sehen. Ich habe da ein Windows-Bild genommen vom Windows 8 oder Windows 8, glaube ich. Aber es passt. Gott verändert nicht nur dich für dich selbst, sondern Gott verändert auch dich für andere. Und das ist das Entscheidende. Nicht nur für dich selbst, das ist gut, dass du verändert wirst, aber er verändert auch dich für andere. Und wenn Gott kommt und wie so ein Licht durch dein Fenster scheint, dieses Kreuz in der Mitte, das war so passend, hab gedacht, das nehme ich jetzt. Dieses Kreuz steht im Mittelpunkt, Jesus Christus. Und er kommt und die Strahlen kommen in dein Leben. Dieses Licht Gottes kommt in dein Leben und du erlebst Jesus Christus als den, der dein Leben hell gemacht hat, als den, der dein Leben verändert hat. Und Gott verändert dich für dich. Und Gott verändert dich, dass du auf andere zugehen kannst. Gott verändert dich auch für andere. Und Jesus möchte nicht in deinem Leben nur an der Oberfläche kratzen, die Oberfläche polieren, sondern er möchte dein Leben gestalten. Er möchte deine Belagerer, er möchte dich helfen, ja, sich auch von deinen Belagerern zu befreien. Das kann Gott auch tun. Wer so mit Jesus beginnt, wird wahrscheinlich, oder soll man sagen, nicht so, wenn du mit Jesus in dieser Sichtweise beginnst, kann dein Leben gesegnet werden. Wenn du denkst, Gott kommt und bestraft die anderen, Gott, du kommst und, ganz ehrlich, ich habe das auch schon gebetet. Herr, ja, Herr, fahr rein mit Feuer und vernichte sie. Die regen mich auf, die haben mich geärgert, die haben mich verspottet. Du komm jetzt und mach etwas. Hauptsache, sie verschwinden. Und Gott kommt, ja, er kommt, aber er kommt zu mir, er kommt in mein Herz, er kommt in mein Jerusalem, er kommt in meinen Tempel, das vielleicht auch eine Räuberhöhle ist, wo auch viele Dinge sind, die nicht in Ordnung sind, wo vielleicht auch ein Marktplatz herrscht und sagt, ich möchte erst in deinem Leben aufräumen. diesen Marktplatz, den du in deinem Leben hast, in deinem Herzen, das räume ich auf. Das nehme ich weg. Dass ich Wohnung nehmen kann in dir. Und wenn ich ganz Wohnung nehmen kann in dir, dann wird deine Sichtweise, dein Reden, dein Handeln verändert werden. Und nicht andersrum. Und so denke ich, das ist eine gute Voraussetzung. Herr, begegne du mir, damit ich anderen begegnen kann. Gott kommt in dein Leben. Jesus, geht es heute Morgen um dein Herz. Nicht um die Römer, nicht um irgendjemand anders, sondern es geht um deinen Tempel. Hier möchte er heilen, hier möchte er Frieden schenken und hier möchte er für dich neue Orientierung geben. Und dieses, was wir hier, diese Geschichte oder dieses Ereignis, was wir hier sehen, könnte man schon als fast skandalös betrachten. Und das war für den einen oder anderen auch, was tut dieser hier? Das ist doch ein Skandal, greift niemand ein, kommt niemand uns zu Hilfe und sagt, ihr könnt hierbleiben. Da kommt einer und zerschlägt alles, zerschmeißt die Münzen, treibt das Vieh hinaus, zerschlägt die Tische und treibt uns hinaus. Kommt denn niemand und hilft uns? Und dann fragen sie ihn, mit was für einem Zeichen kannst du beweisen, dass du so etwas überhaupt tun darfst? Und hier auch wieder. Ich bin nicht Jesus, wenn ich jetzt Jesus gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, okay, wie kann ich ihn beweisen, dass ich der Sohn Gottes bin? Ich hätte vielleicht im August hätte ich schneien lassen. Ich sagte, so, seht, ich bin der Vollmacht hat. Ich lasse es jetzt schneien im August. Oder mit Wundern, die greifbar sind. Und nun kommt er und erzählt ihnen irgendwas vom Tempel. Dieser Tempel, der 46 Jahre in 46 Jahren aufgebaut worden. Und da kommt einer und sagt, wenn ihr ihn zerstört, kann ich ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wo ist hier das Zeichen? Wo ist hier das Wunder? Das ist doch gar nicht greifbar. Das ist doch gar nicht, was soll das? Und sie haben sich auch gar nicht darauf eingelassen. Aber sie haben ja nicht verstanden, was Jesus hier gemeint hat, nämlich es war nicht dieser Stein-um-Stein-Tempel, sondern einfach sein Leib, der sterben wird und 3 Tage später wieder aufstehen wird. Das haben sie nicht verstanden. Und Jesus hat sich auch nicht darauf eingelassen, hat es jetzt auch gar nicht weiter ausgeführt, sondern hat es einfach stehen lassen. Und ich möchte dir heute Morgen, ich möchte nicht nur dir, sondern ich rufe es auch selbst mir zu. Lass Jesus aufräumen in deinem Leben. Lass ihn in deinem Leben nicht nur eine nette Nebensache sein, ein nettes Accessoire, ein Andenken, das man irgendwo mitgenommen hat. Lade ihn nicht ein, nur um deine Kanten etwas zu glätten. Und Jesus Christus, er ist kein frommes Botox, das man spritzt und das dann die Falten glättet. Wir wissen auch, dass es nicht ewig hebt. Aber das, was Jesus gibt, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, das ist etwas, was er schafft auf Ewigkeit. Für Zeit und Ewigkeit. Das hast du und das bleibt. Lade ihn ein, heute Morgen dein Herz zu verändern. Gib ihm nicht nur irgendeinen Platz in deinem Leben, sondern gib ihm das Zentrum, nämlich dein Herz. Und du wirst sehen, wenn du das tust, wird Gott dein Leben radikal verändern. Du fragst dich vielleicht, warum geschieht nichts? Warum geschieht nichts in meinem Leben? Warum bin ich so, wie ich bin? Vielleicht hast du Jesus noch nicht dein ganzes Herz gegeben. Vielleicht hast du, oder vielleicht ist Jesus nur das Und in deinem Leben. Du hast etwas und Jesus noch. Jesus möchte keine Nebenrolle spielen in deinem Leben. Er ist das Zentrum. Er ist das Zentrum deiner Geschichte. Er ist das Zentrum meiner Geschichte oder unserer Geschichte. Er ist das Zentrum deiner Gegenwart und ist das Zentrum deiner Zukunft. Und alles baut auf ihm auf. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und alles andere wird dir gegeben werden. Was ich tue, tue ich nicht ohne Jesus oder neben Jesus, sondern was ich jetzt tue, wenn wir Jesus erlebt haben, tun wir oder tut Jesus in mir. Das heißt auch, und wir sehen, Jesus hat auch gefeiert. Auf der einen Seite sehen wir dieses Gefällige, auf der anderen Seite sehen wir auch diese klare Linie, die er verfolgt hat, dass diese Radikalität, diese Ernsthaftigkeit seines Dienstes. Und das heißt auch nicht, dass wir zum Beispiel, wenn wir vorher in einem Verein, Fußballverein gespielt haben, dass es jetzt heißt, jetzt haben wir uns entschieden für Gott und jetzt sind all diese Dinge tabu, sagt Gott nicht. Gott sagt, es ist nicht immer alles gut, was wir tun. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Fußball spielst, dann läuft das Hobby nicht neben dem Glauben, sondern dann spiele ich, hört sich jetzt vielleicht dumm an, dann spiele ich mit Jesus in mir. Und das kann zum Segen werden. Für die, die mit dir spielen, ja, du faulst vielleicht weniger, du bist ja auch hier ehrlich. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Nicht Nebensache, sondern er ist das Zentrum und dann, was wir tun, tun wir mit Jesus Christus. Und es wird Zeit, dass wir uns über unsere Schlüsselkompetenzen nachdenken und über einen neuen Schlüsselbund mit Gott. Und ich möchte heute Morgen dir sagen, nimm deinen Schlüsselbund aus der Tasche. Jeder hat bestimmt einen Schlüsselbund dabei und da sind so verschiedene Schlüssel dran. Und jeder einzelne Schlüssel markiert einen Bereich deines Lebens, den du ganz neu Jesus Christus übergeben darfst. Da ist zum einen mal der Hausschlüssel. Ich öffne mit diesem Schlüssel meine Tür, meine Haustür, für meine Wohnung, für mein Reich. Wie lebe ich zu Hause in meinen vier Wänden? Wie lebe ich mit meiner Familie? Spürt man hier auch, dass ich jemand bin, der, ja, egal was er tut, ob er jetzt nun isst, ob er fernsieht oder was er auch immer tut, merkt man, es ist jemand, der Jesus Christus nachfolgt? Wir können nach außen hin fromm wirken. Wie lebe ich zu Hause in meinen vier Wänden? Diesen Hausschlüssel, den möchte Jesus Christus haben. Den möchte er sagen, gib ihn mir. Der nächste. Wie bin ich als Christ unterwegs? Der Autoschlüssel. Ich hatte früher immer einen Fisch drauf auf dem Auto, den habe ich dann irgendwann runtergemacht. Weil das, muss ich zu meiner Schande sagen, weil das, was hinten drauf war und das, wie ich reagiert habe, so weit auseinander ging. Heute bin ich etwas älter, heute bin ich etwas ruhiger, auch beim Autofahren. Aber so noch vor 20 Jahren, 20, 25 Jahren, schöner Fisch hinten drauf. Ja, so war ich unterwegs, muss ich sagen. Und das hat überhaupt nicht gepasst. Wie sind wir als Christ unterwegs, auch wenn wir mit dem Auto unterwegs sind? Spürt man da, das, was hinten drauf steht, das ist auch drin im Auto. Ja, sind ganz praktische Dinge. Du magst, das ist doch banal, aber das sind ganz praktische Dinge, wo Jesus unseren Charakter, wo Jesus reinkommen möchte in unser Herz und Veränderung schenken möchte, aufräumen möchte. Das nächste ist der Briefkastenschlüssel. Heute sieht der Mann, das ist noch von meinem älteren Briefkasten. Wie steht es um meine Freundschaften und Beziehungen? Auch eine wichtige Sache. Meine Freunde, meine Kontakte. Auch hier möchte Jesus reinkommen und Veränderung schaffen. Ich habe vor vielen Jahren einem Freund zum Abschied gesungen. Und das war, konnte ich wirklich singen, weil wirklich auch in unserer Beziehung, in unserer Freundschaft, wir sahen hier einfach, dass Gott auch hier drin war. Habe ich gesungen, das Lied hat so gepasst. Ein Freund bleibt Freund für immer, wenn Gott die Herrschaft hat. Auch wenn sie Kilometer, viele hunderte von Kilometer weit auseinander wohnen. Ein Freund bleibt, wenn Gott die Herrschaft hat. Wie sieht es aus mit unseren Freundschaften und Beziehungen? Hat Gott die Herrschaft? Oder herrscht hier auch ein anderer? Der nächste Schlüssel. Ich weiß nicht, hat jemand einen Safe zu Hause von euch? Darf sich Gott einmischen in meinen Haushalt? Darf sich Gott einmischen in meine Finanzen? Oder ist das etwas, was, das gehört mir. Diesen Platz in meinem Herzen, den darfst du nicht aufräumen. Diesen kleinen Fleck, das mit dem anderen Hausschlüssel, Autoschlüssel, Briefkasten, den kann ich dir geben. Das ist kein Problem. Aber dieser Safe-Schlüssel, den behalte ich für mich. Dieses kleine Ding, diesen kleinen Fleck in meinem Herzen, den behalte ich für mich. Darf sich Gott einmischen in meine Finanzen, in meinen Haushaltsplan? Lasse ich ihn auch hier Herr darüber sein? Darf er auch hier aufräumen? Sauber machen? Diese Frage, da ist ein Fragezeichen dahinter. Die kann ich für dich nicht beantworten. Die musst du für dich beantworten. Darf Gott auch hier hineinkommen und sauber machen? Klar Schiff machen? Büroschlüssel. Erleben mich meine Arbeitskollegen als einen, der von der Liebe Jesu geprägt ist? Und ich erzähle euch jetzt nochmal eine Geschichte und wieder zu meiner Schande. Auch in meinen jungen Jahren, ich war 25, 27, an meiner Arbeit, kurz vor Feierabend, hatte eh Stress und kurz vor Feierabend kommt noch einer, der möchte unbedingt abladen, weil er etwas gehabt hat, was er unbedingt loswerden wollte und was wir auch gebraucht haben. Und ich war schon in Feierabendstimmung. Und er fährt auf den Hof oder er fährt an die Straße und dann stellt er sich auch noch so blöd hin, dass fast keiner mehr vorbeigekommen ist. Das hat mich schon geärgert. Und das Zweite hat mich geärgert, dass er noch so 5 Minuten vor Feierabend kam und auch noch den Wagen gut voll hatte. Und ich hatte so einen Hals. Und das habe ich ihn spüren lassen. Ich habe ihn angepumpt. Ich war unfreundlich. Ich war wirklich sehr, sehr unfreundlich. Und es kommt das, was mich dann noch mehr geärgert hat, aber nicht über ihn, sondern über mich selbst. Er steigt aus, gibt mir einen Zettel in die Hand, da stand drauf, Jesus liebt dich. Ja. Dankeschön. Da war ich nicht mehr verärgert über ihn, sondern über mich. Weil wie konnte ich als Christ, wenn ich sage, ich habe ihm auch meinen Büroschlüssel übergeben. Wie kann ich dann so reagieren? Und das hat mich geärgert. Und aus Wut habe ich dieses Ding genommen und habe es zerknüttert und habe es fortgeschmissen. Weil ich so verärgert war. Wie konnte ich mich so hingehen oder gehen lassen, dass das passiert? Erleben mich. Ich bin froh, dass er nicht gewusst hat, dass ich ein Christ bin. Das habe ich ihm nicht. Ich bin da nicht hin und gesagt, mein lieber Bruder, ich gehöre auch zum gleichen Verein. Habe ich nicht gesagt. Aber erleben mich meine Arbeitskollegen als einen, der von der Liebe Jesus geprägt ist? Erleben sie mich so oder erleben sie mich anders, wie ich es gerade erklärt habe oder erzählt habe? Der nächste Schlüssel. Man kann es kaum lesen. Da steht drauf Schuppen. Also nicht die Schuppen auf dem Kopf, sondern der Speicher oder manche haben ein Schuppen, meine Großmutter hat einen riesen Schuppen hinterm Haus, da war alles Mögliche drin. Alles, was sie so in der Vergangenheit gesammelt hatte. Und wenn wir da als Kinder zu Besuch waren, waren wir immer im Schuppen und haben gestöbert. Da waren eine alte Mühle drin, wo sie Mehl gemacht haben. Da waren alte Wägen drin, wo Rosse gezogen haben. Da waren alte Zeitungen drin, auch Autozeitschriften. Das war für mich so, oh, toll, Autozeitschriften von Autos von den 60er Jahren. War toll. Alle möglichen Dinge war in diesem Schuppen zu finden. Hast du ihm diesen Schlüssel übergeben? Oft bunkern wir ja Dinge in unserem Leben. Lagerort einer oft unversöhnten Vergangenheit. Wir werden verletzt und es dringt tief und da ist es und es bleibt im Herzen und wir lassen es nicht raus. Wir bitten nicht um Vergebung, auch den anderen. Und diese Vergangenheit, die holt uns dann irgendwann wieder ein. Schuppenschlüssel. Herr, ich gebe dir meine Vergangenheit. Alles, was war. Räum du auf, bring du hervor, was nicht da hineingehört. Und es muss raus. Es muss raus, damit Befreiung geschieht, damit Neues geschieht, damit du ganz einziehen kannst und damit ich wieder frei bin. Schuppenschlüssel, okay? Dann Gemeindeschlüssel. Ich hab Gemeindeschlüssel im Internet, im Google eingegeben und da hat mir nichts gebracht. Gemeinde. Nicht mal ein Bild und dann sagt, jetzt gebe ich mal Kirchenschlüssel ein. Darum dieser alte Schlüssel. Also solche Schlüssel gibt es heute, also bei uns zumindest nicht. Wie sieht meine Beziehung zu meinem Bruder und meiner Schwester aus? Auch die sind mir gegeben. Bin ich eifersüchtig über jemanden, der eine Begabung hat und ich habe sie nicht? Über jemanden, der vielleicht gut singen kann, gut predigen kann, gut kochen kann, gut putzen kann, gut Kinderarbeit machen kann. Oh, das hätte ich gerne. Ja, warum gibt's das nicht mir? Warum der und nicht ich? Auch hierin möchte Gott hineinkommen und aufräumen, dich von falschen Gedanken befreien, von Neid, von Eifersucht. Ja, wenn du einen Dienst annimmst, tust du es für Jesus oder tust du es, um dein Ego zu stärken. Das sind ein paar Schlüssel. Und ich denke, an deinem Schlüsselbund sind noch ganz andere Schlüssel dran, die möchte ich auch gar nicht alle aufführen. Vielleicht kommen dir noch andere Schlüsselerlebnisse in dir hoch. Aber heute Morgen lade ich dich ein, einen neuen Schlüsselbund mit Gott zu schließen. Und deine Schlüssel der Macht vor seinem Kreuz, an dem er gestorben ist, abzulegen. Und dann kannst du auch von ganzem Herzen und mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele bekennen, Herr, dir gehört mein Leben. Öffne du die Tür in ein versöhntes, geheiltes Leben und sei du die Schlüsselfigur in meinem Leben. Ich gebe dir heute Morgen die Autorität und Macht, meinen Tempel aufzuräumen, dass er wieder zu deinem Tempel wird, in dem du dich und nur du dich allein wohlfühlst. Amen.